ARD Sounds.
Also ich halte für unproblematisch, dass auch die Bundeswehr bei der Bekämpfung im Inneren eingesetzt wird, weil man bei Drohnen kaum unterscheiden kann, ob es sich um eine außenpolitische oder eine innenpolitische Bedrohung handelt. Und deswegen, glaube ich, müssen wir auch über eine Änderung des Grundgesetzes sprechen. Und ich hoffe auch, dass wir da zu Ergebnissen kommen.
Sagt Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther zum Schutz vor Drohnen bei kritischer Infrastruktur.
Der Drohnenvorfall vom Flughafen Leipzig-Halle beschäftigt nach wie vor die Politik und die Frage, wie man sich in Zukunft besser vor Drohnen schützen kann.
Wir sprechen darüber, was Deutschland beim Thema Drohnen von der Ukraine lernen kann.
In Kiew sind die Supermarktregale ungewöhnlich leer.
Und der Iran plant Gebühren, um die Straße von Hormus zu passieren.
Hallo, ich bin Karl Schreiber aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am 10. August um 15.30 Uhr. Der Drohnenvorfall in der vergangenen Woche am Flughafen Leipzig-Halle hätte deutlich schlimmer ausgehen können. Ja, man kann von Glück sprechen, dass niemand verletzt oder gar getötet wurde. Und eben dieser Vorfall ist auch weiterhin Thema auf politischer Ebene, Karl.
Ja genau, auch für das Bundesland Schleswig-Holstein spielt der Schutz vor Drohnen eine wichtige Rolle. Denn dort gibt es einige Bundeswehr- und Marinestützpunkte und es werden auch Rüstungsgüter produziert, beispielsweise im Raum Kiel. Die Kollegen vom Deutschlandfunk haben heute früh mit dem Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, Daniel Günther, zur Diskussion rund um den Drohnenvorfall am Flughafen Leipzig-Halle gesprochen. Es ging erstmal darum, wie sehr Schleswig-Holstein beim Thema Drohnenabwehr mit dem Kompetenzwirrwarr kämpft.
Naja, wir sind ja sehr viel stärker noch als andere Zielpunkt von solchen Drohnenangriffen. Wir merken das natürlich auch, weil wir die unmittelbare Nähe auch zur Ostsee haben. Da befindet sich die russische Schattenflotte und Drohnensichtungen spüren wir schon jetzt seit vielen Jahren und haben deswegen auch unsere eigenen Kompetenzen im Land zusätzlich verstärkt. Alleine 50 neue Stellen bei der Polizei, die wir jetzt geschaffen haben, 7 Millionen Euro in Drohneninfrastruktur zur Bekämpfung auch investiert. Aber natürlich müssen wir weiterhin darauf drängen, dass es hier eine bessere Abstimmung noch geben muss. Ich habe immer gesagt, dass ich glaube, dass in diesen Zeiten diese strikte Trennung beim Thema äußere und innere Sicherheit zwischen Bund und Ländern nicht mehr zeitgemäß ist und dass wir diese Diskussion jetzt auch verstärkt führen müssen.
Dieser Drohnenvorfall macht ja auch was damit, wie sicher wir uns hier in Deutschland fühlen.
Ja, absolut. Günther hat sich in dem Interview dafür ausgesprochen, die Bundeswehr einzusetzen, um die deutschen Flughäfen gegen Drohnen besser zu schützen. Und dann ging die Frage an Daniel Günther, ob so ein Vorschlag das Sicherheitsgefühl stärkt.
Absolut. Ich glaube, dass viele Menschen sich Sorgen darum machen in unserem Land, ob wir da gut genug aufgestellt sind. Man merkt ja, dass da wirklich auch Profis am Werk sind und so professionell, wie das gemacht ist, kann man sich kaum vorstellen, dass da nicht auch eine staatliche Infrastruktur hintersteckt. Und natürlich müssen wir dann bestmöglich aufgestellt sein, mit den besten Techniken auch eine Drohnenbekämpfung zu machen, mit Fangtechniken, mit Techniken, um eben auch die Sender entsprechend zu stören. Dafür müssen wir optimal aufgestellt sein und das geht nur im Schulterschluss zwischen Bund und Ländern.
Nach dem Drohnenvorfall am Flughafen Leipzig-Halle in der vergangenen Woche wirkt der Staat irgendwie hilflos.
Ja, deshalb auch die Frage an Daniel Günther im DLF-Interview, woher dieser Eindruck kommt.
Naja, dadurch, dass sich da technisch immer viel weiterentwickelt, müssen wir einfach mit dieser Technik Anschluss halten. Wir haben bei uns in Schleswig-Holstein deswegen auch mit unserer Partnerregion in Cherson, also in der Ukraine, arbeiten wir zusammen, um auf diesem Wege festzustellen, welche neuen Techniken gibt es, wie kann man sich bestmöglich schützen und wie können wir unsere eigenen Kräfte auch schulen, bestmöglich gegen solche Drohnen vorzugehen. Wir müssen uns einfach damit abfinden, dass dieser hybride Krieg auch stattfindet, dass es Mächte gibt, dass es kriminelle Energie gibt, um unseren Staat zu schwächen. Und das bedeutet, dass wir handlungsfähig sein müssen, dass wir Stärke ausstrahlen müssen. Und je besser uns als Staat das gelingt, desto besser wird auch das Sicherheitsgefühl der Menschen in unserem Land wieder sein.
Im September finden in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern Landtagswahlen und in Berlin findet die Wahl zum Abgeordnetenhaus statt. Da werden gerade für Ostdeutsche wichtige Weichen für die Zukunft gestellt.
Um den Zeitpunkt des Drohnenvorfalls und auch den Tatort ging es auch in dem DLF-Interview mit Daniel Günther. Er wurde dann auch gefragt, ob er das für einen Zufall hält.
Naja, zumindest ist das ja eine gewisse Regelmäßigkeit, dass wir erkennen können, dass solche Ereignisse wie Wahlen bei uns beeinflusst wird. Das ist Teil einer Destabilisierungskampagne. Es wird versucht, unser Land in Unruhe zu versetzen. Und das erleben wir an vielen Punkten. Und dessen müssen wir uns alle miteinander bewusst sein. Und deswegen ist das sicherlich kein Zufall, dass dieser Ort ausgewählt worden ist. Sicherlich auch kein Zufall, dass es sich hier um einen Standort handelt, der ja auch zur Unterstützung der Ukraine genutzt wird. Und von daher ist das schon sehr besorgniserregend, was an diesem Ort passiert ist.
Daniel Günther hat die Ukraine gerade auch schon angesprochen. Die sind Drohnenangriffen ja in einer ganz anderen Qualität ausgesetzt.
Ja, die Ukraine ist führend in der Drohnenproduktion und hat aus der Not des Krieges in den vergangenen Jahren viel Erfahrung und Know-how gesammelt. Peter Sawicki, der Deutschlandfunk-Korrespondent für die Ukraine, der hat sich zur Frage geäußert, was Deutschland aktuell von der Ukraine lernen kann.
Also natürlich muss man da auch die Unterschiede hervorheben. Und der größte Unterschied ist zunächst auch, dass die Ukraine sich ja im Krieg befindet, Deutschland und die NATO nicht. Und das führt natürlich dazu, dass die Gefahrenlage anders ist, dass die Ukraine dann auch mit ganz verschiedenen Drohnentypen ganz offen konventionell umgehen muss, unter anderem eben bei der Verteidigung bei russischen Luftangriffen. Der Fall in Leipzig ist ja sozusagen ein klassisches Beispiel hybrider Kriegsführung. Also das ist da der Unterschied. Aber natürlich gibt es Lehren, die man durchaus ziehen kann aus dem Krieg in der Ukraine. Und das ist sicherlich, dass es dort vor allem eben wenig Bürokratie gibt, was technische Innovationen angeht. Und da gehört natürlich die Drohnentechnologie dazu. Da ist es so, dass es sehr oft direkten Kontakt von einzelnen Armeeeinheiten, einzelnen Brigaden mit den Drohnenproduzenten, die vielleicht irgendwo in der Westukraine sitzen. Da gibt es Feedback in Echtzeit von den Armeeeinheiten und das führt dann oft zu maßgeschneiderten einzelnen Produkten für die jeweiligen Armeeeinheiten durch die Drohnenproduzenten. Damit zusammenhängt, kann man sagen, dass es in der Ukraine ein sehr hohes Innovationstempo gibt, eine hohe Innovationsfähigkeit und eine hohe Anpassung an neue Gefahrenlagen, an neue Situationen. Da ist es so, dass Drohnen teilweise alle paar Wochen oder alle paar Monate Updates bekommen. Und da kann man aber sicherlich auch sagen, dass die Kriegsdynamik in der Ukraine ist aus ukrainischer Sicht schlicht und ergreifend notwendig macht, dieses Tempo aufrechtzuerhalten.
Und dann lass uns nochmal auf den Krieg zwischen Russland und der Ukraine schauen, Karl. Die Ukraine hat in der vergangenen Nacht offenbar wieder Industrieanlagen in Russland angegriffen.
Genau, dabei sollen in der Stadt Nizhny-Kamsk mindestens 13 Menschen getötet und mehr als 70 Menschen verletzt worden sein. Das hat der Bürgermeister der Stadt mitgeteilt. Die liegt in der Region Tatarstan, rund 1000 Kilometer östlich von Moskau. Dort ist unter anderem eine wichtige Ölraffinerie. Russland wirft der Ukraine vor, neben Industrieanlagen auch zivile Einrichtungen getroffen zu haben.
Auch die Ukraine meldet Beschuss und mehrere Tote, unter anderem aus den Regionen Kharkiv im Nordosten und Cherson im Süden. Eine der Attacken habe sich gegen ein Wohngebiet gerichtet, heißt es.
Und infolge russischer Luftangriffe ist die Lieferung von Waren und Lebensmitteln in der Ukraine beeinträchtigt. Deshalb sind die Supermarktregale am Wochenende in Kiew ungewöhnlich leer gewesen. Mehr dazu von Rebecca Barth aus Kiew.
Infolge russischer Luftangriffe ist die Lieferung von Waren und Lebensmitteln in der Ukraine beeinträchtigt. In den sozialen Netzwerken berichten Menschen von leeren Regalen und fehlenden Produkten. Leider befinden wir uns derzeit in einer sehr schwierigen Situation, schreibt die Supermarktkette Fora. Wichtige Lagerhäuser seien von russischen Angriffen zerstört worden. Das Sortiment in den Supermärkten sei daher vorübergehend deutlich kleiner. Einzelne Produkte könnten fehlen. Zu massiven Versorgungsengpässen ist es bisher nicht gekommen. Beobachter erwarten jedoch steigende Preise. Unternehmen müssten ihre Logistik umstellen, was zwangsläufig zu höheren Kosten für Importeure führen werde, meint der Analyst Oleksiy Kuschtsch. Seiner Ansicht nach könnten vor allem Elektrogeräte von großen Preissteigerungen betroffen sein, da sie in der Regel über den Seeweg und den Hafen von Odessa importiert werden. Russland greift dort gezielt Schiffe und die Hafeninfrastruktur an. Supermarktketten aber geben sich zuversichtlich, die Einschränkungen seien nur vorübergehend und die Lagerung und Lieferung von Lebensmitteln werde angepasst, sodass es zu keinen Engpässen kommen werde.
Und dann schauen wir jetzt noch auf die Lage in der Straße von Hormus. Die ist nämlich weiterhin blockiert. Karl, gibt es da neue Entwicklungen?
Ja, der Iran plant nach Angaben des Außenministeriums in Teheran von Handelsschiffen Gebühren zu erheben, wenn sie durch die Straße von Hormus fahren wollen. Der Iran erarbeitet zusammen mit dem Oman Mechanismen zur Überwachung der Sicherheit, zum Schutz der Umwelt und zur Bekämpfung der Kriminalität auf See. So hat es der Außenamtssprecher laut iranischen Medien in Teheran gesagt. Vielleicht noch mal kurz zur Einordnung. Der Oman grenzt auch an die Straße von Hormus. Deshalb verhandelt der Iran mit dem Land über eine mögliche Gebühr für die Meerenge.
Ja, weil seit Ende Februar ist die Straße von Hormus für den Schiffsverkehr gesperrt. Vor dem Angriff der USA und Israels auf den Iran war die Durchfahrt für die Reedereien kostenfrei. Was würde das dann bedeuten, wenn es eine Art Maut geben würde, damit man durch die Straße von Hormus kommt?
Ja, berechtigte Frage, Astrid. Sollten solche Gebühren erhoben werden, könnten dadurch auch die Preise an den Zapfsäulen steigen. Dem Iran könnte eine solche Gebühr viele Millionen Dollar am Tag einbringen und die Führung des Landes stärken. Das Gegenteil dessen, was die USA erreichen wollten.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Astrid Fietz, bei mir im Studio war Karl Schreiber aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.